Das heißt, wir machen genau da auch weiter heute Abend wieder. Offenbarung 11. Und wir lesen nochmal die Verse 1 bis 13 gemeinsam durch oder 1 bis 14. Und nachdem wir das letzte Mal auf die ersten zwei Verse geblickt haben, wollen wir heute mal die folgenden Verse 3 bis 14 oder 3 bis 13 ein bisschen anschauen und dabei vor allem dann den Schwerpunkt auf die Verse 3 und 4 legen. Aber darf gern mal jemand aus dem Internet vorlesen. Offenbarung Kapitel 11, wir lesen nochmal zusammen die Verse 1 bis 14.
Und mir wurde eine Messrute gegeben, gleich einem Stab. Und der Engel stand da und sagte, mache dich auf und miss den Tempel Gottes samt dem Altar und die, welche darin anbeten. Aber den Vorhof, der außerhalb des Tempels ist, lass aus und miss ihn nicht, denn er ist den Heidenvölkern übergeben worden und sie werden die heilige Stadt zertreten, 42 Monate lang. Und ich will meinen zwei Zeugen geben, dass sie weissagen werden, 1260 Tage lang, bekleidet mit Sacktuch. Das sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Gott der Erde stehen. Und wenn jemand ihnen Schaden zufügen will, geht Feuer aus ihrem Mund hervor und verzehrt ihre Feinde. Und wenn jemand ihnen Schaden zufügen will, muss er so getötet werden. Diese haben Vollmacht, den Himmel zu verschließen, damit kein Regen fällt in den Tagen ihrer Weissagung. Und sie haben Vollmacht über die Gewässer, sie in Blut zu verwandeln und die Erde zu schlagen mit jeder Plage, so oft sie wollen. Und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben, wird das Tier, das aus dem Abgrund heraufsteigt, mit ihnen Krieg führen und sie überwinden und sie töten. Und ihre Leichname werden auf der Straße der großen Stadt liegen, die im geistlichen Sinn Sodom und Ägypten heißt, wo auch unser Herr gekreuzigt worden ist. Und viele aus den Völkern und Stämmen und Sprachen und Nationen werden ihre Leichname sehen, 3,5 Tage lang, und sie werden nicht zulassen, dass ihre Leichname in Gräber gelegt werden. Und die auf der Erde wohnen, werden sich über sie freuen und frohlocken und werden einander Geschenke schicken, weil diese zwei Propheten diejenigen gequält hatten, die auf der Erde wohnen. Und nach den 3,5 Tagen kam der Geist des Lebens aus Gott in sie, und sie stellten sich auf ihre Füße, und eine große Furcht überfiel die, welche sie sahen. Und sie hörten eine laute Stimme aus dem Himmel, die zu ihnen sprach, steigt hier herauf. Da stiegen sie in die Wolke, in den Himmel hinauf, und ihre Feinde sahen sie. Und zur selben Stunde entstand ein großes Erdbeben, und der zehnte Teil der Stadt fiel, und es wurden in dem Erdbeben 7000 Menschen getötet. Und die übrigen wurden voll Furcht und gaben dem Gott des Himmels die Ehre. Das zweite Weh ist vorüber, das dritte Weh kommt schnell.
Super, Olga, vielen Dank. Wir haben ja hier eigentlich schon ein sehr spannendes Kapitel vor uns, wenn man das so betrachtet, ne, was hier geschieht. Das ist schon eine gewaltige Sache. Ne? Da sehen wir diese zwei Propheten, wir sehen diese gewaltigen Wunder, die sie ausrichten, diese Plagen, wir sehen diesen Kampf dann auch mit dem Tier, dem Antichristen, den sie führen werden, wir diese krasse Geschichte, dass sie dann da tot auf der Straße liegen und nach 3,5 Tagen plötzlich auferstehen von den Toten. Also schon ein sehr spannendes Kapitel, wenn man sich da mal hineindenkt. Ne? Vielleicht wollen wir jetzt einfach zusammen mal so ein bisschen hineinsteigen in dieses Kapitel, um zu verstehen, um was geht's hier eigentlich. Wir haben ja das letzte Mal schon gesehen, vom Zeitablauf her, wo befinden wir uns an dieser Stelle? Wenn wir nochmal so den Zeitablauf in der Offenbarung betrachten. Wo befinden wir uns an dieser Stelle, Offenbarung Kapitel 11 und mit diesem Geschehnis, von dem hier die Rede ist?
Nach der sechsten Posaune?
Super. Also, wir wissen nach der sechsten Posaune, ganz genau, gell? Die siebte Posaune wird dann am Ende dieses elften Kapitels geblasen. Sehr gut. Das heißt, die Siegelgerichte, die wurden schon über die Welt geschickt, gell? Dann hatten wir diese ersten sechs Posaunengerichte. Und wenn wir das Ganze jetzt mal auf so einen Zeitstrahl noch aufzeichnen, ne, das ist manchmal ganz hilfreich, damit man so ein bisschen versteht, die ganzen Abläufe. Dann haben wir ja hier beim letzten Mal betrachtet, dass zwei Zeitangaben in diesem Kapitel gemacht werden. Nämlich welche Zeitangaben? Wir finden ganz am Anfang des Kapitels in den Versen 2 und 3 zwei Zeitangaben. Genau, was findet man da für Zeitangaben?
42 Monate.
Also da ist einmal die Rede von 42 Monaten. Und dann ist nochmal die Rede von einer anderen Zeit, ist noch eine zweite Zeitangabe dabei, nämlich? Dreieinhalb Jahre ist nicht ganz direkt drin, gell? Aber indirekt, das ist richtig. 1260 Tage. Gell? Na? Und dann haben wir das letzte Mal schon gesehen, 42 Monate, a 30 Tage, so ist ja die Rechnung, ergibt genau wie viel? 1260. Genau, ist genau diese 1260. Das heißt, da kommt schon mal eine allererste Frage auf, die wir uns nachher nämlich auch anschauen werden. Was muss da eigentlich schon für eine Frage kommen? Das ist ja genau der gleiche Zeitraum, aber einmal redet er von 42 Monaten und einmal von 1260 Tagen. Was wäre jetzt die logische Frage, die wir uns stellen dürfen?
Warum das so?
Super gut. Warum? Warum redet er einmal von 42 Monaten und einmal von 1260 Tagen? Na? Ich mache da mal ein Fragezeichen hin, dass wir es nicht vergessen. Ja, und macht es immer, wenn ihr Bibel lest, dann beobachtet. Dann beobachtet immer, was geschieht da. Na, das ist ein bisschen, wenn man Bibel liest, ist man so ein bisschen wie ein Sherlock Holmes unterwegs. Na? Wenn der Sherlock Holmes an den Tatort gekommen ist, Peter, was hat er gemacht? Jawohl, der hat den Tatort untersucht. Na, da hat er sich natürlich hier kurz umgeguckt und dann ist er wieder nach Hause gegangen und hat überlegt, was passiert ist, oder? Jawohl, der hat ganz genau hingeschaut. Ne? Und wenn er sich unsicher war, ist er vielleicht nochmal hingegangen. Na, so macht ein guter Detektiv das. Gell? Und genau das ist die Art, wie wir lernen dürfen, Bibel zu lesen. Na, dass wir nicht einfach nur lesen und sagen, ja schön, abgehakt, heute habe ich eine Viertelstunde gelesen, das reicht für den heutigen Tag. Sondern dass wir wirklich ein Stück weit wie so ein Detektiv werden, wenn wir Bibel lesen. Dass wir versuchen zu verstehen, was passiert hier, was ist hier passiert. Und dann auf die einzelnen Spuren achten, während wir hier Bibel lesen. Na, ich habe das immer gern verglichen mit einem Archäologen. Na, was macht ein Archäologe? Man hat hier in Ruderatshofen, wird jetzt gerade die Umgehung gebaut. Und ist jetzt Baubeginn dieses Jahr. Und im Herbst haben sie schon auf der einen Seite, wenn man Richtung Altdorf rausfährt aus Ruderatshofen, dann haben sie da schon ein bisschen den Erde weggeschoben. Und zwar haben sie das getan, weil dort eine Römerstraße oder Siedlung vermutet wurde, irgendwelche Relikte von den Römern. Na? Und dann ist ganz klar, wenn da nämlich sowas wäre, was würde man dann tun müssen? Was würde man dann tun?
Wenn Baustopp und anfangen
zu graben. Super, Baustopp und anfangen zum Graben. Und Olga, wie graben sie denn dann mit dem großen Bagger? Mit einem Pinselchen, na, verstehen wir, gell? Das heißt, das ist eine ganz schön mühselige Arbeit und da ist man eine ganze Weile beschäftigt. Aber dafür finden die Archäologen was. Na? Und wenn sie es dann gefunden haben, dann freuen sie sich drüber, weil es auch noch ganz geblieben ist. Na, wenn man da mit so einem großen Bagger reinfahren würde, dann ist zwar das Loch schnell größer, aber das, was ich finde, ist alles zerstört, wenn ich es überhaupt finde. Gell? Und das ist ein Stück weit ein Bild dafür, wie wir auch Bibel lesen sollen. Wir sollen lernen, wie so ein Archäologe, wie ranzugehen an die Sache. Na, dann kniet man sich halt auch mal hin und dann arbeitet man sich da rein und geht mit einem Pinselchen vor und schaut sich die einzelnen Sachen an. Das dauert Zeit, aber wir werden wunderbare Schätze entdecken in der Bibel. Der Psalmist sagt mal, ne? Ich freue mich über dein Wort wie einer, der einen großen Schatz gefunden hat oder einen großen Raub gemacht hat. Na, verstehen wir, gell? Das heißt, das werde ich entdecken. Ich werde wirklich Schätze finden in Gottes Wort. Und ich kann euch nur Mut machen, da auch die Steine, die einzelnen umzudrehen und mit dem Pinselchen den Dreck wegzuputzen, na, dass wir im Bild gesprochen, dass wir an diese Schätze stoßen und wir werden viele Schätze finden in Gottes Wort. Ja? Eine Sache, die uns jetzt eben gleich auffallen darf, ist schon mal die mit den 42 Monaten und den 1260 Tagen. Jetzt können wir ja schon mal ein bisschen was einordnen. Die Olga hat vorhin richtig gesagt, naja, die sechste Posaune ist schon rum. Jetzt steht in dieser Zeitangabe noch etwas, nämlich, was wird in diesen 42 Monaten geschehen? Und dadurch können wir es dann noch besser einordnen. Schaut mal in den Vers 2 nochmal hinein. Was wird in diesen 42 Monaten geschehen?
Der Vorhof wird zertreten von den Heiden.
Jawohl, nur der Vorhof. Schaut nochmal in die Übersetzungen hinein, in die Bibeln hinein.
Die Stadt auch.
Jawohl, Die ganze Stadt wird zertreten werden. Gell? Nicht nur der Vorhof, die ganze Stadt wird sogar zertreten werden. Und damit kommen wir schon wieder an können wir die Sache noch genauer anordnen. Ne? Nämlich, im Buch Daniel wird etwas ganz Interessantes beschrieben. Im Buch Daniel, Kapitel 9, ab Vers 25 in etwa, gibt der Engel, der dem Daniel die Prophetie gibt, uns einen Einblick in diese letzte Zeit. Und da beschreibt er erst einmal die Länge, nämlich, dass das genau 7 Jahre sein werden. Und dann beschreibt er, dass in der Mitte dieser 7 Jahre etwas passieren wird. Nämlich was? Weiß das jemand? Womit beginnt diese letzten 7 Jahre? Und was passiert in der Mitte? Was beschreibt dieser Engel dem Daniel? Weiß das jemand?
Opfer und Spende werden aufhören.
Sehr gut. Gell? Jawohl. Und womit beginnen die 7 Jahre? Diese letzten 7 Jahre? Bevor Jesus wiederkommt. Womit beginnen die? Wir können es natürlich auch mal gerne lesen. Schlagt mal auf, Daniel Kapitel 9. Schadet uns ja nicht. Ne? Also, einmal ins Alte Testament hinein, Buch Daniel. Und dann wollen wir mal aufschlagen, Daniel Kapitel 9. Das ist der letzte der 4 großen Propheten. Das heißt, na, wenn man die Bibel so in der Mitte aufschlägt, dann ist man immer in etwa bei den Psalmen. Dann kommen danach die Sprüche und Hohelied. Und dann kommen die Propheten, Jesaja, Jeremia, Hesekiel und dann der Daniel. Na, so kann man das immer ganz schnell finden. Daniel Kapitel 9 und dann darf man jemand gerne lesen ab Vers 24. Das ist ein bisschen spannend formuliert, aber wir werden doch ein paar Gedanken gleich rausziehen können.
Nach Luther, 70 Wochen sind verhängt über dein Volk und über deine heilige Stadt. Dann wird dem Frevel ein Ende gemacht und die Sünde abgetan und die Schuld gesühnt und es wird ewige Gerechtigkeit gebracht und Gesicht und Weissagung erfüllt werden und das Allerheiligste gesalbt werden. So wisse nun und gib Acht. Von der Zeit an, als das Wort erging, Jerusalem werde wieder aufgebaut werden, bis ein Gesalbter, ein Fürst kommt, sind es 7 Wochen. Und 62 Wochen lang wird es wieder aufgebaut sein, mit Glanz und Gräben, wie wohl in kummervoller Zeit. Und nach den 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet werden und nicht mehr sein. Und das Volk eines Fürsten wird kommen und die Stadt und das Heiligtum zerstören. Aber dann kommt das Ende durch eine Flut. Und bis zum Ende wird es Krieg geben und Verwüstung, die längst beschlossen ist. Er wird aber vielen den Bund schwer machen, eine Woche lang. Und in der Mitte der Woche wird er Schlachtopfer und Speiseopfer abschaffen. Und im Heiligtum wird stehen ein Gräuelbild, das Verwüstung anrichtet, bis das Verderben, das beschlossen ist, sich über die Verwüstung ergießen wird.
Dankeschön, bis dahin. Na, das ist ein bisschen ein schwieriger Text und das merkt man auch, wenn man verschiedene Bibelübersetzungen jetzt nebeneinander legen würde, dann wird man sehen, da gibt es so ein bisschen Nuancen, die durchaus unterschiedlich ausschauen. In Summe ergibt es am Ende immer das gleiche Bild. Na, wir sehen, der Daniel bekommt eine Prophetie und in dieser Prophetie ist die Rede von 70 Wochen. Und dann merkt man sehr schnell, das geht hier nicht um 70 normale Wochen, sondern um sogenannte Jahrwochen. Das ist ein Begriff, der hier verwendet wird. Na? Und diese Jahrwochen bedeutet also, dass es hier um eine Woche, eine Jahrwoche ist eine Einheit von 7 Jahren. Na? Die Woche hat 7 Tage. Das heißt, wenn es um 70 Jahrwochen geht, dann geht es in Summe um genau wie viele Jahre?
490 Jahre.
Super, es geht um genau 70 mal 7 Jahre, also 490 Jahre. Und der Startschuss für die ganze Geschichte ist der Moment, wo der Befehl kommt, dass Jerusalem wieder aufgebaut wird. Und dann ist eine Einheit von 7 plus 62 Jahrwochen genannt, also in Summe 69 Jahrwochen. Das heißt, wenn wir 490 Jahre in total haben, dann fehlt jetzt genau 7 Jahre auf die Fülle. Das heißt, es sind 483 Jahre, über die wir hier reden. Wenn wir von dem Befehl weggehen, na, da heißt es 7 Wochen und 62 Wochen. Und am Ende dieser 7 plus 62 Wochen wird der Messias kommen, heißt es hier, gell? Vers 26. Und was wird mit dem Messias passieren, Vers 26? Ein Gesalbter steht dort. Na? Gesalbt im Hebräischen ist Meschiach. und im Griechischen Christus. Das ist das gleiche Wort. Okay? Und was wird mit diesem Messias passieren nach diesen 69 Jahrwochen? Vers 26. Jawohl, der wird ausgerottet werden. Und jetzt ist etwas Interessantes, wenn wir tatsächlich von dem Befehl ausgehen, wann der Befehl erteilt worden ist, Jerusalem wieder aufzubauen und 483 Jahre dazu rechnen, kommen wir genau in das Jahr, in dem Jesus Christus gekreuzigt wurde. Das ist eine unheimlich gewaltige Prophetie. Es gibt sogar Rechenbeispiele, die das auf den Tag exakt nachrechnen, weil wir wissen ja, dass Christus von der Bibel, wann Christus gekreuzigt wurde. Das heißt also, das ist eine der gewaltigsten Prophetien. Im ganzen Buch Daniel gibt es einen ganzen Haufen dieser Prophetien, die so exakt in Erfüllung gegangen ist. Deswegen hat die moderne Theologie auch ein großes Problem mit dem Buch Daniel. Die wollen dann immer sagen, es ist alles im Nachhinein geschrieben worden. Das Problem ist nämlich, wenn es nicht im Nachhinein geschrieben worden wäre, dann müsste jemand so einen Zugang gehabt haben zu einer Kraft- und Machtquelle, die ihm einen Einblick in diese detaillierte Zukunft gegeben hat. Also, und das können die nicht wahrhaben, weil die wollen ja nicht, dass Gott in der Art existent ist, wie die Bibel uns das zeigt. Jetzt ist es so, dann ist aber immer noch eine Woche ausständig, nämlich eine Einheit von 7 Jahren. Und diese Einheit von 7 Jahren, also diese ganze Zeit, ist beschlossen über das Volk Israel, heißt es dort. Das heißt, es ist eine Einheit, die betrifft speziell Gottes Handeln mit dem Volk Israel. Und jetzt gibt es eine noch ausstehende Einheit von einer Woche, also 7 Jahre. Gell? Und die beginnt, Vers 27, mit welchem Ereignis? Diese letzte Jahrwoche beginnt mit welchem Ereignis?
Er wird einen festen Bund schließen, also Israel.
Jawohl, sehr gut. Da wird einer einen Bund mit den vielen, und das ist im Buch Daniel ein Ausdruck für das Volk Israel, da wird einer einen Bund mit den vielen schließen. Gell? Das heißt, da wird einer kommen und wird einen Bund mit Israel schließen. Jetzt ganz aktuelles Beispiel. Nach was sehnt sich denn die Welt mit Blick auf Israel und den Nahen Osten? Nach Frieden. Jetzt ist ja was Interessantes. In diesem Text ist sogar die Rede davon, und das haben wir ja an anderer Stelle auch schon gesehen, auch in diesem Offenbarung 11, dass am Ende wieder was gebaut werden wird in Jerusalem? Was wird wieder stehen? Der Tempel. Haben wir das letzte Mal ja schon drüber nachgedacht, gell? Das heißt, kann man sich das vorstellen, wo muss der Tempel denn stehen, wenn er wieder gebaut wird? In Jerusalem. Und wo in Jerusalem? Jawohl. Auf dem Tempelberg, wo jetzt die Al-Aqsa-Moschee und der Felsendom stehen. Jetzt kann man sich vorstellen, das wird irgendwann in der Zukunft dieser Zeitpunkt kommen, wo der Tempel wieder dorthin gebaut werden wird. Was auch immer für Geschehnisse vorausgehen. Wie wird denn die arabische Welt darauf reagieren? Bitte?
Mit Hass und Krieg.
Jawohl, mit Hass und Krieg. Da wird sich das Ganze noch mehr entzünden, als wir es jetzt schon erleben. Na? Und dann wird sich die Welt nach einer Person sehnen, die was bringen wird. Die endlich den Frieden bringen wird. Sehr gut. Und jetzt überlegen wir nochmal, wie wird der Antichrist auftreten? Das erste Siegel. Wie wird der Antichrist auftreten? Als der große Friedensstifter. Sehr gut. Gell? Ist genau das, wovor ja auch der Paulus im Thessalonicher Brief im 5. Kapitel warnt. Wenn sie sagen werden, Friede, Friede. Gell? Das heißt, der Antichrist wird in eine Welt kommen, die im totalen Chaos liegt. Und wird der große Friedensbringer werden. Und die entscheidende Handlung wird sein, dass er einen Bund mit den vielen schließt, nämlich mit dem Volk Israel. Und damit ist der Startschuss für diese letzten 7 Jahre gesetzt. Von diesem Bundesschluss an, von diesem Moment weg, sind es 7 Jahre. Bis das, was hier steht, letztlich zusammengefasst, bis Christus wiederkommt. Was ist die Hälfte von 7 Jahren?
3,5 Jahre.
3,5 Jahre. Wie viel ist das in Monaten?
42.
Jawohl. Und das sind genau 42 Monate. Merkt man was? Das heißt, diese 42 Monate passen perfekt auf diese Halbzeit des Antichristen. Und jetzt passiert etwas ganz Interessantes. Was wird in der Halbzeit dieser letzten 7 Jahre geschehen, Vers 27? Was wird er machen? Was wird der Antichrist? Er wird erst einen Bund mit den vielen schließen und die Juden werden ihn wie den Messias sehen. Das wird für sie wieder Messias sein, deswegen auch der Antichrist. Die werden ihn als den Messias bejubeln. Und was wird er tun in der Mitte dieses Bundes, in der Mitte dieser Woche? Was wird er tun? Jawohl. Deswegen die Mitte. Da setzt er sich in den Tempel. Und was passiert ab diesem Moment? Was steht denn hier? Ja, sehr gut. Er wird Schlachtopfer und Speiseopfer aufhören lassen. Die wird es also zu dieser Zeit wieder geben. Gell? Und er will göttliche Verehrung haben. Na, der Paulus beschreibt genau das ja auch im 2. Thessalonicher Brief, im 2. Kapitel. Und das steht auch hier im Buch Daniel. Da wird ein Mensch kommen und er wird sich als Gottheit verehren lassen. Gell? Wie der große Messias. Und wer ihm diese Ehre nicht erweist, was wird mit dem passieren?
Der wird sterben.
Der wird blutigst verfolgt werden. Und jetzt kann man sich vorstellen, was passiert, wenn der Antichrist kommt und sich in den Tempel zu Jerusalem setzt, dann werden die Juden auf einmal begreifen, das ist gar nicht der Messias. Verstehen wir? Und was passiert jetzt für die Juden? Jawohl, jetzt kommt es zu einem großen Vernichtungszug gegen die Juden. Na? In Summe wird in dieser Zeit, die Bibel berichtet es im Buch Sacharja im 13. Kapitel, meine ich, ist es, werden 2/3 aller lebenden Juden getötet werden. Das ist ein unvorstellbares Leid. Nicht nur was über den Rest der Welt kommt, sondern auch was ganz speziell über das Volk Israel kommen wird. Und jetzt können wir die Ereignisse aus Offenbarung 11 etwas einordnen. Da haben wir gehört, dass diese 42 Monate, die also genau diesen 3,5 Jahren entsprechen, gell, durch was gekennzeichnet sind. Was haben wir vorhin gelesen? Was wird in diesen 42 Monaten passieren?
Da gibt es die zwei Prediger.
Jawohl, super, da gibt es die zwei Prediger. Sehr gut. Aber bevor wir die zwei Prediger hier genannt werden, nennt uns die Bibel im Vers 2 noch was Zweites. Das haben wir vorhin schon mal kurz betrachtet. Was wird in diesen 42 Monaten passieren?
Die heilige Stadt wird zertreten.
Jawohl, die heilige, und zwar von wem? Was steht hier? Im Vers 2. Von wem wird sie zertreten werden?
Von den Heiden.
Von den Heiden. Und jetzt können wir damit auch dieses Ereignis gut einordnen. Wo muss es dann in etwa stattfinden? Ab wann werden die Heiden endgültig Jerusalem zertreten?
Wenn das Standbild aufgestellt wird, oder?
Sehr gut. Wenn der Antichrist dort seinen Sitz sozusagen nimmt, oder? Dann beginnt diese letzte und schlimmste Phase seiner Herrschaftszeit. Das heißt, und das ist genau die, zeitlich gesehen genau,
Mitte.
Jawohl, das ist genau die Mitte. Sehr gut, ne? Da sind wir genau hier. Okay, und dann haben wir die 42 Monate, hier, in diesem Bereich. Ne? Das heißt, das wird eine furchtbare Zeit für das Volk Israel sein. Für die Gläubigen, die in dieser Zeit zum Glauben kommen, die Menschen, wir haben das ja schon an verschiedenen Stellen vorher betrachtet, es wird immer noch Menschen geben, die zum Glauben kommen, na, die aber dann durch furchtbare Verfolgung müssen. Und die schlimmste Phase wird jetzt kommen, wenn der Antichrist sich offen als Christus verehren lassen wird. Ja? Da gäbe es jetzt viele spannende auch Bilder aus der Geschichte schon zu erzählen, wo genau das kam. Das Spannendste ist vielleicht das im Buch Prediger, erfahren wir einen Satz immer wieder. Da sagt der Salomo uns, na, dass es unter der Sonne was nicht gibt?
Nichts Neues.
Jawohl, nichts Neues. Und das, was am Ende kommen wird, nämlich dieser eine Große, der den Frieden bringt, das hatten wir auch schon ganz am Anfang. Wer ist denn der erste Kaiser des Römischen Reiches gewesen? Wer war der erste Kaiser? Wer war der erste Kaiser des Römischen Reiches?
Caesar.
Sehr gut. Na, es ist dann aber letztlich der Titel auch gewesen. Wer war der erste Kaiser des Römischen Reiches?
Der Augustus.
Sehr gut, das war der Augustus. Wann hat denn Augustus gelebt? Zu welcher Zeit? Was ist da noch passiert?
Das Geburt.
Jawohl. Zu der Zeit, als Jesus kam. So, weiß jemand, was Augustus heißt? Oder war das, das war ja nicht sein Name. Wie hieß denn der gute Kerl eigentlich mit Namen? Der hieß ja gar nicht Augustus. Wie hieß der? Mit O fängt er an. Octavian. Und der hat Augustus sich als Titel gegeben. Warum hat er sich Augustus als Titel gegeben? Weiß jemand, was Augustus bedeutet? Hat das schon mal jemand gehört? Hat er bestimmt schon gehört.
Hat wahrscheinlich was mit unserem August zu tun.
Wahrscheinlich kommt unser Wort für August daher. Ich habe es nie nachgeprüft, muss ich ehrlich gestehen. Aber wäre tatsächlich mal spannend, wenn wir das nachschauen. Aber vermutlich ist es so, dass unser Wort für August daherkommt. Na? Also, dann müssen jetzt die antworten, die im August Geburtstag haben. Was heißt Augustus? Es war ein Ehrentitel, den er sich gegeben hat. Und es heißt so viel wie der Erhabene. Das heißt, was hatte dieser Mann von sich gedacht? Was hat der Augustus von sich gedacht?
Dass er über den anderen
steht. Oh, dass er über den anderen steht. Na? Und das hatten ja dann in der Folge die anderen römischen Kaiser mit Freuden übernommen. Und was haben die jetzt sich erwartet vom Volk?
Verehrung.
Und zwar als was?
Als Gott.
Als Gottheit. Super. Na? Und Augustus war letztlich der erste Kaiser des Römers. Es gab davor schon andere Herrscher, aber er war der erste Kaiser. Und er war der erste, der sich auch diesen Titel Augustus dann gegeben hat, der Erhabene. Na? Und was hat denn dieser Augustus dem Römischen Reich gebracht, dass er sich so hat feiern lassen können von den Menschen? Was war das große Problem des Römischen Reiches, bis Augustus kam?
War das diese Wasserversorgung?
Das wüsste ich nicht mal, ob das bis zu der Zeit, aber da haben die Römer extrem viel gemacht, das stimmt. Es gab ein innenpolitisches Problem im Römischen Reich. Aus was bestand denn das Römische Reich?
Der Senat.
Der Senat, jawohl. Jetzt denken wir noch ein bisschen weiter, aus was bestand das Römische Reich, wenn wir mal die Struktur des Römischen Reichs auf der Karte betrachten.
Vielvölkerstaat.
Ja, es war ein Vielvölkerstaat. Und die Völker, die sind alle freiwillig gekommen und haben gesagt, lasst uns Teil des Römischen Reiches sein. Nein.
Genau wie heute.
Genau wie heute, oder? Wie kamen denn diese Völker ins Römische Reich?
Durch Eroberungen,
ne? Das heißt, viele Völker haben das, was im Römischen Reich passiert ist, das haben die negativ empfunden, ne? Die wurden ja erobert von den Römern, die waren nicht mehr frei danach. Ne? Die Römer haben ihnen bestimmte Dinge, bestimmte Zuckerle gegeben sozusagen, aber es gab unheimliche Spannungen im Römischen Reich. Es gab immer wieder Bürgerkriege im Römischen Reich. Und Augustus kam und war der Mann, der was gebracht hat im Römischen Reich? Jawohl, super. Der hat damals die Einheit, den Frieden gebracht. Na, den Pax Romana, glaube ich, heißt er. Gell? Na, diesen römischen Frieden, den hat er gebracht. Und wie haben die Leute jetzt über den Augustus gedacht?
Na, die werden dann schon froh über ihn gewesen sein, wahrscheinlich.
Ja, natürlich. Na, der Virgil, der römische Dichter, hat ihn sogar als den Messias bezeichnet. Nur um ein Beispiel zu nennen. Das war der große Held, der den Frieden gebracht hat, der das Reich geeint hat. Verstehen wir, gell? Und das ist schon interessant. Der erste Kaiser des Römischen Reiches tritt auf als der große Friedensbringer. Und zur selben Zeit wird wer geboren?
Der wirkliche Friedensbringer.
Der wirkliche Friedensbringer. Wenn wir jetzt in der Geschichte weitergehen, es gibt ja nichts Neues unter der Sonne, dann wird der letzte Kaiser des Römischen Reiches, das antichristliche Reich, wird nach biblischen Linien die Wiederauferstehung des Römischen Reiches sein. Und die erleben wir ja in den letzten Jahrzehnten. Ne? Die Grundlage für Europa sind immerhin die römischen Verträge, geschlossen unter der Papststatue von Leo X., glaube ich, war es, in Rom. Ne? Also, deswegen heißen die Dinge auch römische Verträge. Ne? Ganz spannend. Und das Wappen Europas ist das Wappen der Maria, ne? Falls das noch jemand nicht weiß. Ne? Dieser Sternenkranz ist der Sternenkranz der Maria. Ne? Das heißt, über allem thront am Ende der Vatikan, der auch außerhalb all dieser Gerichtsbarkeit steht. Sieht man jetzt auch, wenn diese Skandale passieren, ne? Ist ganz interessant, dann werden diese Priester, die hier in Kindesmissbrauch verwickelt waren, nicht im Normalfall vor einem weltlichen Gericht verurteilt, sondern das regelt die Kirche unter sich. Die ist der staatlichen Gerichtsbarkeit entzogen. Ist ganz spannend. Ne? Also, der erste Kaiser des Römischen Reiches kam als großer Friedensbringer, während der echte Friedensbringer geboren wurde und am Ende verworfen wurde. Der letzte Kaiser des Römischen Reiches kommt wieder als der große Friedensbringer. Und er wird wieder als der Messias angekündigt werden. Und was wird in seiner Zeit wieder passieren? Wer wird kommen?
Christus kommt wieder, ne?
Christus kommt wieder, und zwar wieder als Richter und Friedensbringer und wird dann im Anschluss sein großes Friedensreich aufrichten. Na? Also es gibt nichts Neues unter der Sonne. Na? Da gäbe es noch manche spannenden Geschichten aus der Geschichte zu erzählen. Aber jetzt gehen wir hier wieder hinein, wir wollen ja hier weitersteigen. Na? 42 Monate betrifft diese zweite Hälfte, in der dann auch Jerusalem von den Heiden zertreten wird. Und jetzt kommen wir an den Punkt, den der Benjamin vorhin schon erwähnt hat. Was passiert jetzt genau in diese Zeit hinein, wenn wir mal unsere Bibel zur Hand nehmen, Vers 3? Jetzt haben wir diese furchtbaren 42 Monate. Und was passiert jetzt mitten hinein in genau diese Zeit? Was wird Gott tun? Wie wird Gott reagieren? Er wird zwei Zeugen schicken. Ganz genau. Er wird zwei Zeugen schicken, oder? Das ist ganz spannend. Schaut mal genau, wie das hier steht. Und dann wissen wir nämlich auch, wer mit Johannes redet. Schaut mal hin in den Vers 3. Was steht hier? Jawohl.
Sie sollen weissagen.
Genau. Und da steht, und ich werde meinen Zeugen. Oder? Das ist gewaltig. Das heißt, wer redet denn hier mit dem Johannes? Es ist Jesus Christus selbst, der hier mit ihm redet. Also, ich werde meinen zwei Zeugen. Das heißt, er wird zwei Zeugen schicken. Das heißt, warum schickt Gott denn zwei Zeugen? Was ist der Grund? Was sollen die tun? Die Mama hat es gerade schon angesprochen. Was sollen diese zwei Zeugen tun?
Ich denke, die werden bezeugen, dass der sich da als der Herrscher erweist, gar nicht der Herrscher ist, oder? Sie werden Jesus Christus bezeugen. Natürlich, was sonst?
Jawohl, super. Die werden Jesus. Das sind ja Zeugen Jesu Christi. Na, der hat ja gesagt, ich werde meinen zwei Zeugen. Na, das sind seine Zeugen. Das heißt, die werden von Jesus reden, die werden von dem reden, der wirklich der Herr ist. Mitten hinein in diese Zeit. Na, die werden, hier steht ein spannendes Wort, was werden sie tun, diese Zeitspanne, die sie wirken? Sie werden was tun? Vers 3. Was steht da für ein Wort?
Weissagen.
Jawohl, sie werden weissagen. Jetzt erinnern wir uns vielleicht zurück, vor 2 oder 3 Abenden haben wir über das Thema Prophetie gesprochen. Weiß das noch jemand? Wenn nicht, ist alles schlimm, dann kann ich es nochmal erzählen. Na? Also, wenn in unseren Bibeln Weissagen steht, dann ist, oder Prophetie, das ist immer der gleiche Wortstamm. Und was bedeutet denn Prophetie in der Bibel? Erinnern wir uns daran noch. Was beinhaltet allein schon dieses griechische Wort für Prophetie? Was ist ein Prophet?
Jemand, der etwas sieht, was der andere nicht sehen kann.
Perfekt. Wir erinnern uns an dieses Beispiel. Das ist im Griechischen ein zusammengesetztes Wort. Pro, das heißt hervor. Na, das ist anders als das lateinische pro. Das heißt für, das griechische pro heißt vor oder hervor und das Wort femi für sagen. Gell? Das heißt, es ist einer, der etwas hervorsagt und zwar weniger im zeitlichen, sondern im räumlichen gedacht. Ne? Das ist nämlich das Spannende. Das heißt, ein Prophet ist einer, der Einblick hat in Dinge, in die ein anderer keinen Einblick hat und diese Geheimnisse jetzt den Menschen weitergibt. Das sind seine Zeugen, sagt Jesus. Das heißt, die haben eine tiefe Beziehung zu Jesus. Und damit ist genau das, was der Benjamin gesagt hat, auch richtig. Das werden Menschen sein, die von Jesus Zeugen werden. Und es braucht auch genau solche Zeugen in dieser Zeit. Ne? Das ist ja eine furchtbare Zeit der Verfolgung. Und jetzt kann man sich was bedeutet denn das, dass Gott also Menschen gibt, die jetzt sein Wort, die von ihm noch sprechen, in dieser furchtbaren, dunklen Zeit hinein. Was bedeutet das für die Menschen auf der Erde? Ja, das ist ein Stück Gnade, oder? Jetzt stellen wir uns mal vor, was ist das für eine dunkle Zeit? Das wird der Antichrist wohl tun, wenn er an die Macht kommt, mit den Bibeln, mit der Verkündigung, mit denen, die glauben wollen. Haben wir ja gesehen. Was macht er mit denen? Ja, der vernichtet, der verfolgt. Verstehen wir, so war das ja immer in der Verfolgung, oder? Gell? Und jetzt beruft Gott seine zwei Zeugen. und spricht hinein in diese Dunkelheit. Es ist wie ein Lichtstrahl, den Gott sendet mitten hinein in die Dunkelheit dieser furchtbaren Zeit. Gott spricht noch immer. Das Furchtbarste, was passieren kann, ist was?
Wenn Gott nicht mehr spricht.
Jawohl, wenn Gott nicht mehr spricht. Das Volk Israel war mal in so einer Phase, wo Gott so gut wie nicht mehr geredet hat, nämlich wann? Weißt du, es steht drin in der Bibel, Weissagung war selten geworden. Das gab es so gut wie nicht mehr. Gott hatte fast aufgehört, zu seinem Volk zu reden. Also danach, genau nach Maleachi kam eine Zeit, da berichtet die Bibel nichts weiter drüber, gell? Das heißt, da gab es auch keine Propheten mehr in dem Sinne, aber Gott hat vielleicht durch sein Wort noch gesprochen, gell? Aber das ist ja dann schon das Alte Testament zu dem Zeitpunkt als vollständig abgeschlossen galt. Es gibt aber sogar während der Bibel eine Zeit, von der die Bibel berichtet, dass Gott nicht mehr gesprochen hat.
Beim Zeit des Samuel, wo der geboren
super. Als der Samuel geboren wird, gell? 1. Samuel 3, Vers 1, können wir das nachlesen. Da heißt es, dass Weissagung selten geworden war. Das heißt, Gott hat fast völlig aufgehört, zu seinem Volk zu reden. Das muss man sich mal vorstellen. Nicht zu den Heiden hat er aufgehört zu sprechen, sondern zu wem?
Zu seinem Volk.
Zu seinem Volk. Warum denn das?
Weil sie sich so gegen ihn versündigt haben.
Jawohl.
Das war noch zu der Zeit Samuel mit den Priestern. Ne?
Jawohl, ganz genau. Das war Eli und seine Söhne, gell? Na, verstehen wir? Das heißt, die Leute kamen ja noch zur Stiftshütte, die haben ihren Gottesdienst gefeiert, aber das war alles nur noch was? Was war das? Was war dieser Gottesdienst, den die Leute noch gefeiert haben? Was war das für ein?
Ja? Unheilig und der hat mit dem eigentlich nichts zu tun gehabt, was Gott ja wollte. Sie waren ja. Heuchler.
Jawohl, die waren super gut. Die waren Heuchler. Na? Das griechische Wort, das dafür verwendet wird, ist ein ganz interessantes. Das heißt so viel wie Schauspieler. Ein Heuchler ist nichts anderes als ein Schauspieler. Der spielt äußerlich was Frommes vor, aber sein Herz ist weit weg. Und auf einmal muss ich mich fragen an so einer Stelle, was für eine Frage muss mir durchs Herz gehen, wenn ich über sowas nachdenke?
Ja, wann ich das selber tue.
Wann bin ich selber ein Heuchler? Na, ist mein Herz und Leben wirklich echt? Oder ist vieles von dem, was ich tue, nur gespielt für Menschen, für Gott, für wen auch immer, für mich selber? Wie ist es um mein Herz bestellt? Gehört mein Herz wirklich Jesus? Das ist eine große Herausforderung. Ja. Jetzt gibt Gott hier den Menschen, ne, Propheten, zwei Stück, die sein Wort wieder verkündigen, mitten hinein in diese Zeit, wie ein Lichtstrahl. Anders als es damals beim Volk Israel war, wo Weissagung sogar selten geworden war. Aber jetzt kann man sich vorstellen, was wird denn mit diesen zwei Zeugen passieren? Was werden die erleben? Was werden diese zwei Zeugen erleben?
Anfeindungen, Verhaftungsbefehle, das wird aber nichts ausrichten.
Genau, die Anfeindungen, Verhaftungsbefehle, es wird wie lange nichts ausrichten? Wie lange wird es nichts ausrichten?
Bis der Oberchef selber kommt.
Jawohl. Ist es, bis der Oberchef selber kommt? Schaut nochmal in die Bibel hinein. Schaut mal hinein in den Vers, in den Vers 6, nein, oder in den Vers 7. Wie lange wird es nichts ausrichten können? Wie lange werden sie nicht aufhalten können, diese zwei Zeugen? Das ist richtig, bis der Oberchef selber kommt, aber selbst das ist noch nicht entscheidend, sondern es ist etwas ganz anderes entscheidend. Was steht hier, Vers 7?
Ja, solange sie prophezeien.
Solange sie prophezeien, das heißt, wenn sie weiter prophezeien würden, dann würde er vielleicht auch noch nichts ausrichten können, wäre ja dann der Schluss. Schaut nochmal genau hin, da steht noch ein bisschen anders formuliert drin. Es geht genau in die richtige Richtung, das ist super. Schaut nochmal in den Vers 7, 11, Vers 7.
Dann mit ihrem Zeugnis zum Abschluss.
Jawohl, wenn der Auftrag Gottes vollendet ist, erst in diesem Moment kann der Antichrist sie überwinden. Ist das nicht gewaltig? Seht ihr? Und was darf das für ein Trost sein, auch für mich, auch für uns alle in die Dienste, verstehen wir, in die Jesus uns stellt, die werden wir so lange tun können, wie was ist? Wie lange kann ein Mensch Gott dienen am Ende?
Genau genauso lang, wie Gott es braucht.
Jawohl, genauso lang, wie Gott es braucht. Es wird vollendet werden. Ihr Zeugnis, die Welt wird sich aufregen, die Welt wird sich gegen sie scharen. Verstehen wir, der Antichrist wird alles gegen sie in Bewegung setzen und sie werden es nicht hindern können. Sie werden diese, so gewaltig groß ist der Gott, der mit uns ist. Sondern das Zeugnis wird vollendet werden. Jesus konnten sie nicht töten, solange es nicht so weit war. Denkt man nur an die Situation in Nazareth, oder? Da war ein Nazareth und predigt in der Synagoge und hat natürlich eine sehr spannende Botschaft verkündet. Was hat er ihnen verkündet in Nazareth in der Synagoge, wo sie ihn dann töten wollten? Da gab es einen spannenden Beitrag, den er gebracht hat.
Dass sich das Wort erfüllt hatte?
Jawohl, dann liest er vor, na, aus der Schrift, und sagt, das Wort hat sich jetzt vor euch erfüllt, oder? Und dann haben sie das schon als Anmaßung empfunden und dann bringt er ein interessantes Beispiel. Da sagt er, na, schaut doch mal ins Alte Testament, ne, und vergleicht es und sagt, wem hat Gott in der Zeit der Trockenheit geholfen durch den Elia? Zu wem hat er ihn geschickt?
Ja, die Witwe halt und...
Super. Und das zweite Beispiel? Da ist die Rede von der Witwe, die Gott durch den Elia versorgt hat und den Elia durch die Witwe, gell? Und da ist die Rede von wem? Von dem Naaman, der gesund wurde, stimmt's? Und dann sagt er, das war interessant, die Witwe und der Naaman haben eins gemeinsam, nämlich was?
Gehörten nicht zum Volk.
Ja, die gehörten nicht zum Volk Israel und da war das Maß voll. Na? Das ist wieder genau dasselbe Problem. Der Herr Jesus macht deutlich, es geht am Ende nicht darum, was ich äußerlich lebe, sondern was ich in meinem Herzen bin. Und das ist die große Frage ja auch an unser Leben, wie wir es gerade vorhin schon gesehen haben. Was ist mit meinem Herzen? Darum geht's. Und dann führen sie ihn raus auf den Felsen vor der Stadt und was wollen sie jetzt machen?
Ist das interessant, dass der, da wollen sie ihn runterschubsen und er geht einfach durch.
Ja. Super gut. Ich finde diese Geschichte unheimlich spannend. Die wollen ihn von dem Felsen stoßen und er geht einfach mitten durch die Menge weg und sie können ihm nichts tun. Warum können sie ihm nichts tun?
Weil seine Zeit noch nicht war.
Weil seine Zeit nicht war. Und genau dieser Gott ist heute auch mit uns. Na, der Afrika-Missionar Vetter, der hat berichtet, wie er an seinem ersten Tag in Afrika kam er in Afrika an, na, und setzt den Boden auf afrikanischen Fuß, seinen Fuß auf afrikanischen Boden so rum, na, und dann ging er in eine Moschee dort. Der Taxifahrer, der ihm die Stadt gezeigt hat, hat ihn gefragt, ob er schon in dieser Moschee war. Das muss eine sehr große Moschee gewesen sein in dieser Stadt. Dann hat er gesagt, nein, da war er noch nicht. Und da hat der Taxifahrer ihn in die Moschee gebracht. Und dann war er in der Moschee und kam in der Moschee ins Gespräch mit einigen der Imame dort und hat mit ihnen in der Moschee über Jesus geredet. Und hat ihnen Jesus Christus in der Moschee bezeugt. Da kann man sich vorstellen, da war große Freude unter den restlichen Anwesenden, oder? Als er dann auf einmal aufmerkt, hört er, dass draußen im Hof ein Riesentumult ist. Und dann streckt er seinen Kopf nach draußen und sieht, wie der ganze Hof mit mehreren tausend aufgebrachten Muslimen gefüllt ist, die alle rufen, Tod dem Missionar. Der ganze Hof war voll. Und da hat er sich gedacht, ist jetzt mein erster Tag in Afrika auch mein letzter? Und dann fiel ihm diese Geschichte ein, wie der Herr Jesus in Nazareth durch diese Menschenmenge gegangen ist und wie Gott dem Mose das Rote Meer geteilt hat. Und dann hat er seine Schuhe genommen und hat innerlich gebetet und hat gesagt, Herr Jesus, dann muss es, wenn es um mich weit, dann muss es hier jetzt genauso machen. Und geht auf die Menschenmenge zu, die brodelt und schreit und tobt. Und je näher er kommt, öffnet sich eine Gasse und er geht mitten durch diese Menschenmenge hinweg zu seinem Taxi und fährt wieder weiter. Weil seine Zeit noch nicht gekommen war. Und es darf uns ein ganz großer Trost sein. In all den Aufgaben, in die Gott uns stellt, die werden wir tun können, ob Menschen sich auf den Kopf stellen, ob der Feind angreift oder nicht angreift, so lang, wie Gott es für richtig hält, bis das Werk vollendet ist. Und so wird es auch bei diesen zwei Zeugen sein. Aber jetzt haben wir was Interessantes gesehen. Diese zwei Zeugen, haben wir gesehen, die werden, das ist kein Spaziergang, sondern was wird mit denen sein? Was bedeutet Zeugnis in einer so dunklen Zeit? Was bedeutet das? Wir haben es vorhin schon kurz angedacht.
Ich denke, die werden brutal angefeindet werden und deswegen haben sie auch dieses mächtige Wort oder die Möglichkeit, mit diesem Feuer zu vernichten, wenn sie zu nahe kommen.
Jawohl. Gell? Die werden massiv angefeindet werden. Und jetzt gibt es einen interessanten Zusammenhang. Das ist das griechische Wort für Zeuge. Martys. Na? Und wenn wir weiterschauen, das Wort für Zeugnis im Griechischen ist Martyrion. Und jetzt merkt man schon was. Was wird denn davon abgeleitet?
Märtyrer.
Richtig. Unser Wort für Märtyrer kommt von dem griechischen Wort für Zeuge. Das bedeutet die ursprünglich gar nicht Märtyrer, sondern das beinhaltet den Gedanken, dass einer sich die Dinge, die er erlebt hat, merken kann und wieder weitergibt. Das ist eigentlich der Gedanke des griechischen Wortes. Aber jetzt passierte etwas Interessantes. Nämlich in den ersten Jahrhunderten der Kirchengeschichte ist was passiert in der Kirche mit den Zeugen Jesu?
Die wurden oft
getötet. Die wurden Verfolgung ausgesetzt, die wurden vernichtet, die wurden getötet. Und darüber gab es eine gedankliche Verbindung, die entstanden ist. Zeugnis, ne? Martyrion, bedeutet oft auch Martyrium in unserer Sprache. Zeugnis für Jesus abzulegen bedeutet in vielen Fällen auch, damals war es noch viel krasser und in vielen Fällen, in vielen Stellen der Welt ist es ja noch so, auch dass ich sterben kann, muss, werde für Jesus. Und auch für diese zwei Zeugen bedeutet am Ende ihr Zeugnis was? Was wird am Ende doch passieren mit ihnen, wenn ihr Zeugnis erfüllt ist? Sie werden sterben. Das heißt, aus dem Martyrion wird ein Martyrium. Sie werden tatsächlich sterben am Schluss. Aber jetzt passiert etwas ganz Gewaltiges. Während diese zwei Zeugen Zeugnis ablegen, ist was nicht passiert, zumindest berichtet die Bibel nichts davon.
Dass die Menschen Buße getan haben?
Super. Aber was passiert über ihrem Tod? Und dem, was danach geschieht, was geschieht mit ihnen? Was passiert mit ihnen? Super, das kommen wir noch drauf beim nächsten Mal dann, gell? Die Menschen, die freuen sich, die schicken sich sogar Geschenke, ne? Die wollen, dass diese Leichname nicht begraben werden, das stand übrigens schon im Psalm, ne? Gell? Die wollen die sehen können. Und was passiert jetzt plötzlich?
Ja, sie liegen nicht frei in Tagen und werden aufstehen.
Jawohl, nach 3,5 Tagen heißt es, kommt der Geist Gottes in sie und sie werden zum Leben erweckt. Und werden vor den Augen der Anwesenden, die Welt wird auf dieses Ereignis blicken, ne? Vielleicht laufen die Fernsehkameras mit, ich weiß es nicht. Ne? Verstehen wir? Werden die in den Himmel auffahren und was passiert in diesem Moment? Das heißt, die werden zum Leben erweckt. Und dann werden sie in den Himmel geholt. Und was passiert jetzt mit den Menschen?
Es werden sich einige bekehren.
Jawohl. Gell? Da steht, wenn wir das lesen, hier im Vers 12 oder Vers 11 schon, da heißt es, dass große Furcht auf die vielen, die das angeschaut haben. Das heißt, die werden wirklich erschüttert werden. Und dann heißt es, als sie in den Himmel auffahren und dieses Erdbeben geschieht, heißt es, gell, dass viele von Furcht erfüllt werden und dem Gott des Himmels die Ehre geben. Das heißt, am Ende muss was geschehen, damit tatsächlich Menschen zum Glauben kommen oder zumindest zum Nachdenken kommen. Was muss geschehen mit den Zeugen? Solange die ihre Wunder tun, hat es nicht diese Wirkung, wie am Schluss, wenn was geschieht.
Also mich erinnert es einfach an die Auferstehung Jesu eigentlich im Prinzip.
Oder? Absolut. Ja, perfekt. Das ist wie bei der Auferstehung Jesu, ganz genau. Ne? Und es ist noch was, ein zweiter Gedanke dabei, und auf den will ich raus. Gell? Das gibt es nämlich nochmal wo. Das heißt, die müssen sterben. Und jetzt ist es nicht mehr ihr Leben, als sie auferweckt werden, sondern was passiert? Wer lebt jetzt?
Es ist im Prinzip ja auch verwandelt, oder? Weil sonst würden sie nicht in den Himmel auffahren.
Ja, genau. Und was steht hier? Schaut nochmal hinein in den Vers 11. Was bekommen sie?
Geist Gottes.
Jawohl. Den Geist des Lebens aus Gott. Das heißt, sie mussten sterben, damit wer wirksam werden kann. Der Geist des Lebens aus Gott. Und dann kommt am Ende was dabei raus?
Eine wirkliche Gottesfurcht bei den Menschen.
Jawohl. Das nennen wir was? Wie können wir es nennen? Wenn wir es zusammenfassen wollen, einfach Frucht. So würden wir es gerne bezeichnen, oder? Das heißt, was wünschen wir uns denn von unserem Zeugnis in dieser Welt? Jetzt sind wir noch nicht so bedrängt wie die, aber wir merken auch, Zeuge Jesus sein bedeutet Anfechtung. Na? Wie kommt Frucht aus unserem Zeugnis und in unser Leben hinein? Was muss also geschehen?
Indem wir Gott wirken lassen.
Indem wir ihn wirken lassen. Und damit Jesus wirken kann durch seinen Geist, muss mit mir was geschehen? Ich muss mich selbst in den Tod geben. Und jetzt führt Jesus uns manchmal ganz bewusst in Situationen, wo ich mit meiner Kraft und meinen Fähigkeiten völlig ans Ende komme. Warum macht er denn das?
Damit er endlich handeln kann.
Ja, wo steht denn das? Weiß das jemand? Gibt es eine wunderschöne Stelle. Schlag mal auf, 2. Korinther 4, Vers 10. Darf gerne mal jemand vorlesen. 2. Korinther 4, Vers 10. Da geht es schon in den Versen 8 und 9 vorher, geht es um die Bedrängnis im Dienst als Zeugen Jesu. Und dann kommt dieser wunderbare Vers 10. Darf gern mal bitte jemand vorlesen.
Alle Zeit tragen wir das Sterben Jesu an unserem Leibe mit uns umher, damit auch das Leben Jesu an unserem Leibe sichtbar werde.
Danke. Alle Zeit das Sterben Jesu an unserem Leib umhertragen, damit auch das Leben Jesu sichtbar wird. Das heißt, da, gerade da, wo Gott mich in Situationen führt, wo ich mit mir selbst ans Ende komme, wo ich von mir nichts mehr erwarte, wo ich nicht mehr kann, wo ich nicht mehr weiß, wie es weitergehen soll, wo ich mich frage, wie da noch Frucht und Zeugnis und irgendwas entstehen soll, gerade da wird was passieren in unserem Leben. Was kann gerade jetzt passieren?
Dass Jesus halt dann anfängt zu wirken.
Dass Jesus anfängt zu wirken, weil endlich der Friede oder die Tabea oder wer auch immer ihm nicht mehr im Weg steht. Das ist es, oder? Verstehen wir. Na, denkt mal an die Geschichte des Mose. Der wird geboren als ein kleines, schönes Kindlein. Die Eltern haben ihn lieb. Es war eine bedrängte Zeit. Das war das Problem. Was haben die Eltern sich jetzt vorgenommen? Was haben die Eltern des Mose sich vorgenommen?
Wollten den heimlich großziehen.
Ja, den ziehen wir heimlich groß. Ne? Das schaffen wir schon. Ne? Die waren ja auch gläubig, das wird deutlich. Ne? Die haben das ja gemacht. Du kannst ja nicht so ein Kindlein hinrichten lassen. Ne? Das heißt, die haben wirklich ein Risiko auf sich genommen. Die waren sich auch mit Sicherheit sicher, dass Gott ihnen dabei helfen wird. Und was passiert? Was erleben sie jetzt nach 3 Monaten? Was erleben sie? Was müssen sie erleben? Das steht in einem Halbsatz. Das ist nur ein Halbsatz. Da heißt es, als sie das Kindlein, weiß jemand, wie er weitergeht?
Nicht mehr verbergen konnten.
Versteht ihr, das ist so ein kleiner Halbsatz. Jetzt können wir uns vorstellen, was müssen das für furchtbare, dunkle Stunden für diese Mutter und den Vater gewesen sein. Da haben sie sich bemüht, dieses Kindlein zu verstecken, wenn die Soldaten kamen. Da haben sie sich bemüht, dieses Kindlein stillzuhalten, wenn die Soldaten kamen. 3 Monate lang kämpfen sie und ringen sie und vertrauen, Gott wird uns schon irgendwie helfen. Und dann merken sie irgendwann, es geht nicht mehr. Als sie es nicht mehr verbergen konnten. Und da kann man sich vorstellen, das reißt einer Mutter das Herz aus dem Leib. Das ist Sterben. Aber jetzt beginnt etwas. Was beginnt nämlich jetzt? Wer kann jetzt voll wirken? Wer kann jetzt eingreifen?
Gott hat eingegriffen.
Jetzt hat Gott eingegriffen. Jetzt, verstehen wir, an diesem Punkt, wo nichts mehr geht. An diesem Punkt der völligen Verzweiflung, des völligen Endes, an diesem Punkt erleben sie wie nie zuvor Gottes Führung, Gottes Kraft, Gottes Eingreifen. Ist das nicht wunderbar? Und genau das dürfen wir auch erleben. Und das ist es, was unser Leben zum Zeugnis macht. Gerade da, wo ich mein Leben für ihn in den Tod gebe, wo es nimmer nach meinem Willen geht, wo ich mit meiner Kraft, meinen Fähigkeiten ans Ende komme, da werde ich erleben, dass sein Geist, seine Kraft, dass er in mir wirkt. Dass er an mir und in mir wirkt. Und da wird mein Leben zum Zeugnis werden. Und ich kann nur noch staunend daneben stehen und ihn anbeten und preisen und danken, dass er es tut, an mir und meinem Leben. Das ist das, was diese Zeugen uns hier zeigen. Ja? Hier heißt es ja, wenn wir in den Vers 3 nochmal hineinschauen, wer rüstet sie denn aus für diese Zeit? Was steht hier? Vers 3. Wer rüstet sie aus? Was steht hier?
Jesus.
Ja, ich werde meinen zwei Zeugen geben. Gell? Manche Bibelübersetzungen fügen das Wort Kraft ein, das steht im Griechischen nicht da, aber das ist natürlich der Gedanke, ich werde ihnen geben. Und jetzt denkt mal, als der Herr Jesus, Apostelgeschichte 1, die Jünger losschickt vor seiner Himmelfahrt und sagt, ihr sollt dann hinausgehen nach Juda, Judäa, Samaria und dann in die ganze Welt. Da freuen sich die Jünger, der Petrus sagt, ich wollte immer schon mal Singapur sehen und Australien und was weiß ich was. Nein, was passiert? Was haben die Jünger? Sind sie fähig dazu? Sind die Jünger fähig, das zu tun?
Nein.
Nein. Und dann sagt Jesus ihnen ein wunderbares Wort. Der sagt nicht, jetzt geht mal los und macht mal, sondern was sagt er zu ihnen, was sie tun sollen? Geht nach Jerusalem und dann? Was sollen sie machen? Schlag mal. Ja, wartet, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Und wer ist denn diese Kraft aus der Höhe? Super, Angeli, ist der Heilige Geist, ganz genau. Jawohl, super, gell? Wartet, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe und es ist niemand anders als der Heilige Geist. Und dann sagt er ein wunderbares Wort dazu. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Das heißt, Gottes Geist macht uns zu seinen Zeugen. Das heißt, ich sehe meine Schwachheit, meine Unfähigkeit, mein völliges Unvermögen. Und jetzt darf ich mich einfach wartend auf ihn werfen. Und ich werde erleben, wie er durch seinen Geist mich fähig macht, sein Zeuge zu sein. Ich werde es nicht schaffen, aber er schafft es in mir und an mir. Ist das nicht gewaltig? Seht ihr? Und so geht es diesen Zeugen auch. Und sie werden angetan werden, ne, mit Kraft aus der Höhe. Und sie werden seine Zeugen sein. Gottes Geist macht's. Gottes Werk ist es an uns und in uns. Und da kann sich am Ende kein Mensch über irgendetwas rühmen. Auf der anderen Seite ist es so ein Trost und so eine Freude, wenn ich auf mein Versagen blicke, meine vielen Mängel, die ich habe, dann darf ich wieder auf Jesus schauen und weiß, Herr Jesus, du füllst die aus. Du bist größer, du bist stärker, dein Geist wirkt. Wir sind ja angetan. Ab welchem Moment bin ich denn angetan mit diesem Geist, mit dieser Kraft aus der Höhe? Wann bekomme ich die denn? Jawohl, super, bei meiner Wiedergeburt. Und wann werde ich denn wiedergeboren? Wenn mir jemand die Hände auflegt oder bei der Taufe? Oder wann werde ich wiedergeboren?
Wenn ich glaube.
Jawohl, in dem Moment, wo ich gläubig werde an Jesus als meinen Herrn und Erretter, da werde ich angetan mit dieser Kraft aus der Höhe. Und jetzt wird er Stück für Stück mein Herz und Leben verändern und mich zu seinem Zeugen machen. Da darf ich ihm heute schon danken. Vielleicht sehe ich es, wünsche ich mir manchmal, ich könnte ein besserer Zeuge sein für ihn. Ich würde mehr erleben von ihm in meinem Leben und habe so viele Dinge, mit denen ich noch zu kämpfen habe. Dann darf ich ihm schon jetzt danken, Herr Jesus, du kommst mit mir ans Ziel, weil er es versprochen hat. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Ist das nicht gewaltig? Seht ihr, wie lang werden ihr seine Zeugen sein, hier, diese zwei? Jetzt kommen wir wieder an diesen Zeitpunkt hin. Was steht hier? Wie viel Zeitspanne werden sie bekommen fürs Weissagen?
Diese anderen 3,5 Jahre, oder?
Ja, und da steht aber nicht 3,5 Jahre, sondern?
1260 Tage.
Super. Jetzt sind wir wieder an dem Blatt, was der Peter vorhin schon aufgeworfen hat als Frage. Richtigerweise, gell? Wo ist nochmal her? Die eine Zeitspanne wird mit 42 Monaten betitelt, die andere mit 1260 Tagen. Und jetzt ist es ganz interessant, wenn wir in die Bibel einmal hineinschauen. In der Offenbarung wird die 42 genau zweimal erwähnt und die 1260 wird genau zweimal erwähnt. Die 42 wird immer in Verbindung mit der Herrschaft des Antichristen erwähnt. Das heißt, wenn von der Herrschaft des Antichristen die Rede ist, von dieser Länge und die Monate angegeben sind, dann ist die 42 angegeben. Die 1260 wird angegeben immer in Zusammenhang mit dem Zeugnis unter Bewahrung. Na? Die wird nochmal in Kapitel 12 erwähnt, die 1260, und da ist es die Zeit, die das Volk Israel bewahrt werden wird, während dieser großen Trübsal. Na? Die bekommen dann die Flügel des großen Adlers und werden in die Wüste gebracht. Das heißt, Gott wird ja ein Drittel durch diese schwere Zeit hindurch retten. Ja? Das heißt, die 1260 tragen den Charakter der Bewahrung. Diese zwei Zeugen können 1260 Tage weissagen. Die Zeit des Antichristen dauert 42 Monate. Eigentlich ist es das Gleiche, aber was entsteht jetzt dadurch, dass diese zwei völlig unterschiedlichen Zahlen gewählt werden schon? Was entsteht? Hier ist die Rede von Bewahrung. Und da ist die Rede vom Antichristen und seiner Herrschaft.
Der Blickwinkel auf die ganze Sache ändert sich ein bisschen.
Ja, super. Und nämlich wie?
Er wird göttlicher.
Mhm. Warum?
Weil durch die zwei Zeugen ja Gottes Geist wieder irgendwo einen Platz in dieser Erde bekommt, wo er davor eigentlich nicht mehr gewirkt hat.
Sehr gut.
Und dadurch die Menschen ja wieder, wie wir es vorhin gesagt haben, eine Möglichkeit haben, vielleicht nochmal zur Umkehr oder Gottesfurcht wieder zu entwickeln. Also tritt Gott wieder so langsam in die Welt rein.
Sehr gut. Was haben wir noch? Vergleich nochmal die zwei Zahlen miteinander.
Die eine ist klein und überschaubar und die andere sehr groß.
Jawohl. Die Zeit der Bedrängnis, sagt Paulus. Was ist die Zeit der Bedrängnis? 2. Korinther 4, hätte man weiterlesen können, in Vers 18.
Nur eine kurze Zeit.
Jawohl, das ist nur eine kurze Zeit. Aber die Zeit der Bewahrung erscheint einem viel größer. Und jetzt schreibt Paulus in Römer 8, dass wir in dem Allen, da geht es um diese Verfolgung, auch darum, dass wir vielleicht für Jesus sterben könnten. Na? Und dann schreibt er, in dem Allen überwinden wir, wie? Knapp? Römer 8, was schreibt Paulus? In dem Allen überwinden. Ja, super. In dem Allen überwinden wir weit. Im Griechischen ist das ein schöner Ausdruck. Ne? Da steht nämlich die Vorsilbe hyper davor. Ne? Das heißt, wir sind Hyperüberwinder, wenn ich es aus dem Griechischen wörtlich übersetzen würde. Ne? Gell? Das heißt, in dem Allen überwinden wir... Ich habe immer so ein Bild von so einem Pferd vor mir. Ne? Wenn man sich so ein Springturnier anschaut, ne? Dann reitet das Pferd an das Hindernis hin und das eine springt gerade so drüber und haut hinten mit den Fesseln noch an den Balken hin. Ne? Und der wackelt ein bisschen, bleibt aber gerade noch so liegen. Also gerade so geschafft. Nein. In dem Allen überwinden wir weit, sagt Jesus, durch den, der uns geliebt hat. Das ist doch gewaltig. Verstehen wir? Bewahrung ist viel größer als die überschaubare Zeit der Anfechtung. Und noch etwas entsteht. Wenn ich die Tage vor Augen habe, was drückt Gott dann damit aus in der Bewahrung? Die ist nicht nur pauschal für 42 Monate, sondern Bewahrung gibt's in diesem Fall. Durchtragen gibt's für wann? Für jeden einzelnen Tag. Und auch das steht in der Bibel drin. Im 5. Mose 33, da sagt Mose, wie deine Tage, so deine, weiß jemand, wie es zu, super, wie deine Tage, so deine Kraft. Ist das etwas Wunderbares? Verstehen wir? Bei der Bewahrung darf ich auf jeden einzelnen Tag schauen und ich werde wissen, der Herr Jesus hat für jeden Tag genug für mich. Ich weiß nicht, was übermorgen oder überübermorgen kommt. Gell? Der Manfred Siebald hat es mal schön ausgedrückt in dem Lied, da heißt es, wir hätten gern heute schon genug, um eben im Voraus, ne? Jetzt, ich weiß nicht mehr, wie es genau im Wort im wörtlichen Sinn weitergeht, wir hätten gern heute schon genug, um
der Hand für einen Tag mehr oder
zwei. Super, danke.
Ah,
Tavea, vielen Dank, gell? Da geht's um die Versorgung des Volkes Israel in der Wüste, gell? Wir dürfen einfach auf jeden einzelnen Tag schauen. Wir brauchen nicht uns Sorgen machen um morgen oder übermorgen. Der Herr Jesus sagt, jeder Tag hat seine eigene Plage. Aber wir haben einen Gott, der für jeden Tag sorgen wird. Ist das nicht gewaltig? Und da darf ich nur staunen. Ich weiß doch nicht, wie meine Tage ausschauen, aber ich weiß, solange er mein Leben hier auf dieser Erde vorgesehen hat, hat er einen Weg für mich, den ich gehen kann. Jeden Tag neu. Und er weiß um jeden Tag. Er weiß um die Anforderungen jeden Tages. Und er wird mir jeden Tag geben, was ich brauche. Wie deine Tage, so deine Kraft. Und vielleicht habe ich heute so wenig Kraft, dass ich nicht weiß, wie ich es morgen noch schaffen soll. Aber dann werde ich erleben, dass morgen die Kraft da ist, um es auch morgen zu schaffen. Ist das nicht wunderbar, was hier an Botschaft drinsteckt? Jetzt wollen wir noch einen letzten Gedanken aufgreifen und dann schließen. Na, ich hätte gern den 4. Vers mit euch auch noch betrachtet, das müssen wir dann das nächste Mal machen. Aber vielleicht noch das Letzte. Jetzt haben wir diese 1260 Tage, diese Bewahrung, in der diese Propheten, diese Zeugen Gottes Wort in die Welt hinausbringen werden noch einmal. Aber wie werden sie auftreten? Was steht hier im Vers 3, ganz zum Schluss? Ein grauen Kleider, ne? Sacktuch steht da. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, wann hat man denn Sacktuch in der Bibel getragen? Genau, bei Buße, beim Fasten. Was haben die Leute gemacht, wenn sie das Sacktuch angelegt haben? Dann haben sie was vorher abgelegt? Was muss. Jawohl, gell, die anderen Kleider, richtig, die mussten sie ablegen, oder? Na, verstehen wir, gell? Das heißt, im Jesaja ist dann mal schön dieser Vergleich, ne? Statt Prachtgewänder tragt ihr Sacktuch. Das heißt, so ein Sacktuch, ne? Peter, stell dir mal vor, ich würde jetzt hier zum Geburtstag so ein schönes Sacktuch-Sakko schenken. Ne? Und das kannst du dann anziehen, wenn du in die Stadt gehst. Wie würden die Leute dich anschauen, wenn du mit so einem Sacktuch durch die Stadt läufst?
Ich würde mir ein Label draufkleben und dann gehen.
Sehr gut. Na, also, wie schaut das nach außen aus? Was macht das für einen Eindruck, wenn einer mit Sacktuch durch die Gegend läuft?
Erbärmlich.
Das ist erbärmlich. Seht ihr? Und das ist, jetzt kommen da diese zwei Zeugen des höchsten Königs mit der größten Botschaft der Welt und wie schauen die in den Augen der Menschen aus? Armselig. Jawohl. Verstehen wir? Und wie oft geht es uns so als Gemeinde in dieser Welt? Wie schaut die Gemeinde Gottes in dieser Welt oft aus in den Augen der Menschen? Wie Spinner, jawohl, was noch?
Unverstehbar.
Ja, ganz genau. Das kann man nicht mehr verstehen, verstehen wir, gell? Das ist ein armseliges Bild, das die Gemeinde oft abgibt in dieser Welt. Denkt man nur an den Korintherbrief, da beschreibt der Apostel Paulus genau das. Da sagt er nicht, das ist was Großes in den Augen der Welt hat Gott erwählt, sondern. Jawohl. Das Törichte, der Schwache, das, was in den Augen der Welt nichts ist, das hat er erwählt. Seht ihr, was darf das für ein Trost für uns sein? Gerade weil ich nichts zu bringen habe, darf ich Jesus haben. Verstehen wir, ist das nicht was ganz was Herrliches, der meinen Mangel ausfüllt? Und ich muss nichts sein und brauche gar nichts sein in den Augen der Welt. Ich brauche nur Jesus, das ist entscheidend. Seht ihr, in den Augen dieser Welt sind diese zwei Männer mit Sacktuch was ganz Erbärmliches. Und da schreibt der Apostel Paulus im 1. Korinther Kapitel 4, ich lese das mal kurz vor, ja, da schreibt er einen interessanten Satz. Da sagt er, denn ich denke, dass Gott uns, die Apostel, als die Letzten dargestellt hat, wie zum Tode bestimmt, sagt er. Denn wir sind der Welt ein Schauspiel geworden, sowohl Engeln als auch Menschen. Wir sind Toren um Christi willen, ihr aber seid klug in Christus, wir schwach, ihr aber stark, ihr herrlich, wir aber verachtet. Und denkt man nur dran, wie war Jesus in der Stunde seines Todes, in den Augen der Menschen. Er war verachtet. Er war schwach. Ne? Er hatte keine Pracht noch Herrlichkeit, heißt es in Jesaja. Verstehen wir? Er hatte keine Gestalt, die man anschauen wollte. Und so mag es uns als Zeugen in dieser Welt gehen. Und dann ist es wichtig, dass wir auf das schauen, was wirklich zählt. Nämlich unseren Reichtum. Dass wir auf Jesus schauen, dass wir auf die Ewigkeit schauen, auf die himmlische Herrlichkeit, für die wir leben. Es mag sein, dass wir in den Augen dieser Welt verachtet sind. Als Gemeinde. Na, da macht man sich lustig in den Medienberichten über die, die wirklich gläubig sind und stellt es als was völlig Dummes dar und dass am Ende des Tages nur beschränkte Leute noch an die Bibel glauben können, so wie sie drin steht. Aber wir wissen um den wahren Reichtum, um die wahre Pracht. Und es darf uns ganz arg trösten in diesen Stunden. Diese Zeugen waren mit Sacktuch bekleidet. Die waren erbärmlich in den Augen der Menschen. Aber herrlich in den Augen Gottes. Und auch das kommt am Ende des Tages an. Bin ich herrlich in den Augen Gottes? Und wie werde ich denn herrlich in den Augen Gottes? Indem ich ein guter Zeuge bin. Wie werde ich herrlich?
Durch Jesus Christus.
Nur durch Jesus. Versteh mal. Und dann darf ich mich freuen, Vater, dass du mir deinen Sohn gegeben hast, der mich herrlich macht. Ach, der Friede wäre so ein erbärmliches Bild in dieser Welt. Aber ich habe ja Jesus. Und dann mögen die Menschen den Friede sehen, weil sie Jesus nicht sehen können. Und dann ist der Friede vielleicht erbärmlich in den Augen der Menschen. Aber ich habe ja Jesus. Und er macht mich herrlich in den Augen Gottes. Und es darf mein großer Trost und meine große Freude sein. Und wenn Jesus wiederkommt, wo werden wir dann sein als seine Gemeinde mit ihm? Wo werden wir dann sein? In Herrlichkeit. Und was werden wir mit Jesus teilen dürfen? Was teilt er mit uns? Wo werden wir sein? Mit ihm auf seinem Thron. Ist das nicht was ganz Gewaltiges und Großes? An der Stelle möchte ich schließen. Jetzt haben wir heute nicht ganz das geschafft, was wir wollten, aber das macht nichts, da steigen wir das nächste Mal einfach wieder ein. Es ist ein spannendes Kapitel mit so viel wertvollen Gedanken drin. Ne? Und wollen wir heute vielleicht diesen Gedanken der Zeugen einfach mitnehmen. Wir dürfen wissen, wie er diese Zeugen ausstattet, stattet er auch uns aus durch seinen Geist. Und er gibt uns für jeden Tag, was wir brauchen. Und mögen wir auch erbärmlich vielleicht manchmal ausschauen als Jesu Zeugen in dieser Welt, so dürfen wir doch herrlich sein in den Augen Gottes, weil wir Jesus haben und dürfen uns freuen auf die Herrlichkeit, die er für uns bereitet hat. Ich möchte an der Stelle schließen und würde gern mit euch noch beten, vielleicht dass einfach ein paar mitbeten aus unserer Mitte. Und Benjamin, Boss, würdest du abschließen das Gebet?
Mach ja.
Super, Dankeschön, Bruder. Herr Jesus, und jetzt danke ich dir für dein wunderbares Wort, das du uns gegeben hast. Und ich danke dir, Herr, für diese Zeugen, die du in dieser dunklen Zeit in die Welt schicken wirst, damit dein Evangelium verkündet wird wie ein Lichtstrahl in der Dunkelheit. Und ich danke dir, dass du sie ausrüstest mit Kraft und dass du uns ausgerüstet hast mit Kraft. Und so, Herr Jesus, bitten wir dich, dass du uns zu deinen Zeugen machst. Du weißt um unsere Schwachheit, aber du bist stark und da freuen wir uns dran. Und auch wenn wir erbärmlich ausschauen in den Augen der Menschen, Herr Jesus, so dürfen wir doch herrlich sein durch dich in Gottes Augen. Danke, Herr, dass wir dich haben dürfen. Und es lass uns nie vergessen. Gelobt seist du in Ewigkeit, großer König. Amen.
Danke, dass wir ganz im Frieden sein dürfen. Und dass wir uns nicht um den morgigen Tag schon sorgen sollen, sondern jeder Tag hat seine eigene Plage, sagst du. Du wirst für den nächsten Tag sorgen. Und so dürfen wir auch bei den Dingen, die uns manchmal Furcht einflößen, getrost sein, weil du bei uns bist. Und dafür danken wir dir. Und schenk, dass wir dieses Vertrautsein mit dir unseren Mitmenschen noch vermitteln können. Dass sie daran sehen, dass du da bist. Mit uns und durch uns. Amen.
Amen.
Dass all die Worte jetzt schon uns bekannt gegeben sind und auch wenn wir nicht alles immer wieder verstehen werden und oder noch nicht verstehen, es wird am Schluss alles aufgehen und jedes i-Tüpfel wird erfüllt werden und darüber freue ich mich einfach, dass es so ist und dass ich an so einen Gott glauben darf, ja, der einfach jetzt schon voraussagt, was sein wird. Amen.
Amen.
Jesus Christus, und dann danken wir dir, Herr, dass du in unserer Schwachheit mächtig bist. Und danke, Herr, dass du durch unser Leben, und wenn es noch so schäbig oder armselig ausschaut, Herr, dass du in uns verherrlichst. Und danke, Herr, für deine große Gnade, für deine Treue. Und habe jetzt danke, wenn es noch kurz war, Herr, dass wir noch teilnehmen dürfen. Amen.
Amen. Schön. Gut. Ja, dann. So.